Im Rahmen des Projekts Queer durch Sachsen bieten sie beide ja psychosoziale Beratung für queere Menschen in den Landkreisen Leipzig, Nord- und Mittelsachsen an und organisieren auch Kooperationen und Veranstaltungen in der Region. Wie erleben Sie denn dabei die Situation von queeren Menschen in diesen ländlich geprägten Regionen?
Soll ich anfangen, Vera?
Ja, bitte.
Also, wir machen das seit 5 Jahren noch nicht im Team. Wir machen das erst seit diesem Jahr im Team und ich mache hauptsächlich die Beratung und meine Kollegin Vera Ohlendorf macht hauptsächlich die Veranstaltungskooperationstätigkeiten. Im ländlichen Raum ist es aber sehr oft so, dass Menschen nicht offen out sich zu erkennen geben, weil oft die Atmosphäre oder die Atmosphäre der Räume, in denen sie sich bewegen, nicht queerfreundlich sind. Und demnach leben queere Menschen oft vereinzelt, ungeoutet, isoliert oder haben nur sehr wenige Kontakte und sehr wenig explizit ausgewählte Kontakte, bei denen sie sich offen out zu erkennen geben. Und es liegt aber einerseits auch, das liegt einerseits an der Atmosphäre, wie ich schon genannt habe, aber auch daran, dass es halt sehr wenige Strukturen gibt, wenn wir jetzt zum Beispiel mit dem Blick auf den ländlichen Raum gucken, dass es wenige konkrete Anlaufstellen gibt, wo queere Menschen Austausch und Kontakt oder auch Unterstützung finden, sich treffen können, um andere queere Leute kennenzulernen. Das Gesundheitssystem ist ein Problem. Bei Behörden treffen sie immer wieder auf Personen, die quasi gar keine Sensibilisierung haben hinsichtlich queerer Themen oder was queere Menschen überhaupt ausmacht, was die Belange und die Bedürfnisse sind.
Ja, jetzt haben Sie ja gerade schon angefangen, Herausforderungen von queeren oder vor denen queere Menschen im ländlichen Raum stehen. Was gibt es denn noch so für Herausforderungen oder ja, was könnten Sie dem noch hinzufügen? Vielleicht auch vor allem eben im Vergleich jetzt zu städtischen Räumen, in denen ja durchaus vielleicht auch mehr Beratungsstellen irgendwie oder einfach Treffpunkte auch existieren und man vielleicht auch ja, Geschlechtlichkeiten und Sexualitäten offener leben kann.
Ja, das haben Sie ja gerade schon schön beschrieben. In der Großstadt ist queeres Leben sichtbar. Da gehört es zumindest für die meisten Menschen irgendwie zur Normalität und zum Alltag dazu. Und in den ländlichen Räumen haben wir im Gegensatz dazu oft so eine Haltung, die sagt, queere Menschen gibt es hier gar nicht. Solche Menschen haben wir hier nicht. Die gibt es nur in der Großstadt Leipzig oder sowas. Und das ist natürlich gar nicht wahr, sondern queere Menschen, also Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans, Inter, Nichtbinäre, queere Personen, asexuelle und aromantische Menschen, die gibt es in jeder Kleinstadt, in jedem Ort, in jedem Landkreis und sie werden, wie Manuela das ja schon beschrieben hat, einfach dort nicht sichtbar und deswegen auch ignoriert. Ihre Lebensrealitäten sind da sozusagen meistens kein Thema, während auf der anderen Seite oft einzelne queere Menschen, die relativ auch als solche in Erscheinung treten, dann eben immer sehr auf dem Präsentierteller sind, aber eben wenig mit ihren Bedarfen, sondern dann eher als ein Objekt oft auch von Diskriminierung oder Ausgrenzung und die dann sehr, sehr viele Anfeindungen dann auch zum Teil erleben. Also wir haben auf der einen Seite diese große Isolation und Einsamkeit, ungeoutet sein. Man kann nicht unbedingt mit den Klamotten rausgehen, in denen man gerne rausgehen würde. Man kann nicht unbedingt mit der Partnerin oder dem Partner auf die Art und Weise rausgehen, wie man es gerne möchte oder leben, wie man möchte. Und auf der anderen Seite sehr viele Anfeindungen, Gewalterfahrungen, Ausgrenzung, Diffamierung.
Ja, ich würde auch sagen, dass es sich auf allen Ebenen und in allen Lebensbereichen eigentlich widerspiegelt, dass im ländlichen Raum noch mal mehr durch so eine heterosexistische Brille alles gelabelt und gesehen wird und alles, was davon quasi abweicht, ist erstmal eine Irritation und da müssen Leute sich das gut überlegen, ob sie das auch psychoemotional schaffen, da auf eine Irritation zu stoßen und gegebenenfalls eben Anfeindungen zu erleben. Und das passiert beim Einkaufen, wenn Leute mich anschauen, wie ich gekleidet bin, wenn ich vielleicht nicht so gut passe, wie ich mir das wünsche. Das passiert aber auch auf Behörden, dass ich misgendert werde, weil mein Name, also mein Wunschname nicht respektiert wird, weil immer der Passname vielleicht verwendet wird, der aber für mich mein Deadname ist, also mein Name, den ich nicht mehr nutze. Das ist, wenn ich bei einer medizinischen Praxis bin und dann falsch aufgerufen werde. Das sind alles Situationen, also eigentlich auf allen Ebenen. Und dann ist es sogar so, wenn ich der Zugang zum Gesundheitssystem, der ist sowieso immer schwierig, da gute BehandlerInnen zu finden, die queersensibel sind und die auch eine Expertise haben zu bestimmten Themen. Und das ist in der Großstadt oft schwer, weil es gibt nur Einzelne, auch bei PsychotherapeutInnen, die eine Ahnung haben und die sind sehr überlaufen. Es gibt lange Wartelisten. Und das ist dementsprechend im ländlichen Raum einfach noch schwieriger, da an geeignetes Personal zu treffen.
Ein Tag, der darauf hinweisen soll, dass eben queere Menschen immer noch ja, angefeindet werden. Die haben gerade die Schwierigkeiten alle schon beschrieben und es gibt ja noch viel, viel mehr, die jetzt hier wahrscheinlich auch gar keinen Platz gefunden haben. In Wurzen planen Sie ja auch dieses Jahr wieder eine Veranstaltung für diesen Tag zusammen mit dem Netzwerk für demokratische Kultur e.V. aus Wurzen. Was ist denn an diesem Donnerstag genau geplant?
Ja, wir haben verschiedene Veranstaltungsteile sozusagen. Zunächst werden wir um 13 Uhr vor dem Stadthaus zusammen mit dem Oberbürgermeister Jörg Röcklin zum dritten Mal die Regenbogenflagge hissen, damit die Stadt eben auch ein Zeichen setzt für Vielfalt und die Anerkennung der Lebensrealitäten von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt. Dann ab 15.30 Uhr sind wir auf dem Marktplatz mit einer Kundgebung. Wir haben dieses Jahr ein Schwerpunktthema auch gewählt, nämlich die Situation von queeren Geflüchteten im Landkreis Leipzig, auch die gibt es dort, auch die werden durch die Rosalinde beraten und im Asylprozess begleitet und diese Lebensrealitäten wollen wir eben da auch im Rahmen der Kundgebung auch sichtbarer machen und zum Zweiten, es stehen ja auch am 12.06. die Landrats- und OBM-Wahlen an im Landkreis Leipzig, auch darauf möchten wir sozusagen in verschiedensten Redebeiträgen durch unterschiedliche Beteiligte auch hinweisen und wir haben auch eine queere Aktivistin, die sich für queere Geflüchtete einsetzt, Lilith Raser, eingeladen von Queer Refugees Deutschland. Und dann werden wir auch auf dem Markt eine Band auch hören, Das Zackers aus Leipzig ab 17.30 Uhr bis 18 Uhr. Und dann um 19 Uhr gehen wir in die Räumlichkeiten des Netzwerks für demokratische Kultur e.V. am Domplatz 5 und schauen den Film Futur 3. Auch ein Film, der sich mit der Lebensrealität queerer Geflüchteter in Deutschland auseinandersetzt. Und im Anschluss werden wir dann eben auch noch eine Filmdiskussion haben, auch mit Lilith Raser, der Aktivistin von Queer Refugees Deutschland und mit den Menschen aus der Rosalinde, die queere Geflüchtete beraten.
Der Fokus in den Redebeiträgen, das ist ja gerade auch schon irgendwie durchgeklungen, liegt ja dieses Jahr auf der Situation von queeren Menschen, vor allem auch mit Rassismus und Fluchterfahrungen. Wie wirkt sich denn diese Verschränkung von Rassismus und rassistischen Strukturen und Diskriminierung aufgrund von Geschlecht und sexuellen Orientierungen aus?
Ja, das sind sozusagen Mehrfachdiskriminierungen, die queere Geflüchtete, denen die ausgesetzt sind. Es gibt ja über 70 Länder auf der Welt, in denen beispielsweise Homosexualität immer noch unter Strafe steht. Das heißt, queer sein ist ein ganz harter Fluchtgrund auch, weswegen Menschen aus ganz unterschiedlichen Ländern nach Deutschland kommen und eben auch nach Sachsen. Und hier erleben sie dann weiterhin Diskriminierung. Einerseits, wenn sie dann zum Beispiel in großen Gemeinschaftsunterkünften untergebracht sind mit ganz vielen verschiedenen Menschen auf engstem Raum, wo sie dann weiterhin Ausgrenzung, Diskriminierung erfahren. Und dann natürlich auch, wenn sie eben von Rassismuserfahrung betroffen sind, dann eben auch in der deutschen Mehrheitsgesellschaft. Und diese Erfahrung machen sie ganz stark, auch wenn sie dann in Landkreis Leipzig beispielsweise zugewiesen werden, also nicht in Leipzig landen. Menschen im Asylprozess können ja nicht sich selber aussuchen, wo sie leben, sondern werden zugewiesen. Und diese Mehrfachdiskriminierung, die kommen ja nochmal zu all diesen Erfahrungen hinzu, die wir jetzt vorhin ja schon für queere Menschen, für weiße queere Menschen allgemein geschildert haben, sodass das also ganz prekäre Lebensrealitäten sind, oft sehr, sehr isoliert. Und von vielen Ängsten sind diese Menschen betroffen, einerseits vor Abschiebung, andererseits eben wie sie überhaupt sicher rausgehen können, wie ihr Lebensunterhalt gesichert ist, wie sie überhaupt sicher im Landkreis Leipzig leben können und auch wo sie vielleicht auch Kontakt finden zu anderen Menschen in ähnlichen Lebenssituationen. Also das sind ganz komplexe psychosoziale Herausforderungen auch und Ausgrenzungssituationen, in denen sie leben. Und das wird eben noch viel weniger sichtbar als jetzt weiße queere Personen, die beispielsweise in Wurzen leben oder so. Da hören wir noch viel öfter, dass Menschen auch in den kleinen Städten sagen, queere Geflüchtete, so solche haben wir hier absolut und überhaupt nicht. Und das immer nie glauben wollen, dass auch Menschen, Transpersonen aus Georgien oder aus dem Kamerun oder so in ihrer direkten Nachbarschaft leben und da eben oft gar nicht gut leben.
Ja, jetzt haben wir ganz viel theoretisch über diese Schwierigkeiten gesprochen, aber praktisch wird es ja auch, das haben Sie ja auch gerade schon angesprochen, Frau Tillmanns, am Donnerstag zu Stimmen kommen, die nicht so einverstanden sind will ich jetzt mal diplomatisch sagen, vielleicht mit der Kundgebung. Es gibt eine Gegenkundgebung von rechtsradikalen Gruppierungen ganz in der Nähe und auch zeitgleich zur Veranstaltung zur Ida Heat. Der Titel der Veranstaltung ist Gegen Genderwahn und Homodiktatur für deutsche Familien. In Wurzen gibt es ja eine stark vernetzte und ja, stark und gut vernetzte rechtsradikale Szene. Was bedeutet denn auch das für die Situation von queeren Menschen und auch Ihre Arbeit vielleicht ganz konkret im Projekt Queer durch Sachsen?
Ja, das ist auf jeden Fall eine Ambivalenz, weil als wir mit dem Projekt angefangen haben vor 5 Jahren, da waren wir natürlich mit unseren Aktivitäten im ländlichen Raum und dementsprechend auch mit der Bestrebung, mehr Sichtbarkeit für LSBTIAQ-Personen zu schaffen im ländlichen Raum, noch recht unsichtbar. Und das heißt jetzt einerseits, wenn es jetzt Gegenkundgebungen und Protest gibt, dann wird unsere Arbeit auf plötzlich auch sichtbarer und es wird irgendwie klar, da gibt es jetzt irgendwie einen Verein, der da irgendwie agiert. Das ist einerseits erstmal gut, dass die Arbeit sichtbar wird, aber das hat natürlich zur Folge, dass es viel mehr Unsicherheit auch bedeutet für Menschen, die aktivistisch tätig sind, die sich dort bewegen, die dort leben, die an unseren Veranstaltungen teilnehmen. Und es ist nicht zum ersten Mal, dass gerade in Wurzen wir mit rechtsextremer Gegenwehr konfrontiert sind. Das war jetzt, wir haben das immer schon auf dem Schirm gehabt die letzten Jahre. Es gab vor einiger Zeit mal eine Gegenkundgebung beziehungsweise eine Versammlung von der rechten, weiß ich nicht, Gruppierung, whatever, des neuen Forums in Wurzen, als wir da auf dem Marktplatz waren. Aber jetzt hat es nochmal ein anderes Geschmäckle bekommen, weil es jetzt einfach eine größer angelegte Kundgebung ist von den jungen Nationalisten, also von der Jugendorganisation der NPD, die unter diesem Label Aktionsblock Leipzig agiert und zum Beispiel selber sagen, dass sie das Schaufenster für nationale Aktivitäten in Leipzig und Umgebung sind. Die haben zur gleichen Zeit auf dem Jakobsplatz eine Kundgebung angemeldet, eben unter dem Titel, den du eben schon genannt hast. Und der Jakobsplatz ist gerade mal 300 Meter entfernt. Also das heißt, es ist wirklich auch eine Veranstaltung, die sich explizit inhaltlich auf unsere Veranstaltung bezieht, in der Nähe stattfindet. In der Größe von dem Ort Wurzen ist das irgendwie total krass nah. Also wir können eigentlich die Sicherheit der Personen, die da an unserer Veranstaltung teilnehmen wollen und auch die vielleicht auch extra anreisen und die sich auch außerhalb des Marktplatzes bewegen, gar nicht sicherstellen, weil wir gar nicht wissen, was ist denn sonst eigentlich in der Stadt los? Also wie viele Leute sind da, wie viele Leute sind in den Nebengassen? Das heißt, wir sprechen da tatsächlich von einer realen physischen Gefahr. Und das ist eine Strategie natürlich der extremen Rechten, uns auch einschüchtern zu wollen und vielleicht auch eindämmen zu wollen, dass wir da weiter aktiv sind.
Ja, das wäre jetzt auch tatsächlich meine nächste Frage noch gewesen, wie Sie sich denn jetzt auch darauf vorbereiten und vielleicht auch, was die Menschen, die anreisen wollen, raten würden. Wie muss man sich schützen, auf was muss man sich da einstellen, wenn man jetzt da hingeht?
Wir sind in Kontakt mit dem Ordnungsamt und die wiederum auch mit der Bereitschaftspolizei und wir rechnen und hoffen darauf, dass sozusagen schon da eine angemessene Präsenz auch von Polizei dann da ist, aber das wird sicherlich nicht jedes Risiko aushebeln. Was wir raten, ist, dass Menschen nur in Gruppen sich auch in Wurzen bewegen und sich auch nur sozusagen zwischen Bahnhof beispielsweise und auf dem Marktplatz bewegen, nicht in die Seitengassen gehen. Und wir raten dazu, gemeinsam anzureisen. Die Kundgebung geht ja 15.30 Uhr los und um 15 Uhr startet ein Zug, eine Regionalbahn vom Bahnhof Leipzig aus. Und da rufen wir sozusagen auf, möglichst diese Bahn zu nutzen, um eben gemeinsam anzureisen und sich auf gar keinen Fall als Einzelperson irgendwie in Wurzen dann zu bewegen. Das Gleiche gilt dann auch für die Rückfahrt.
Ja, soweit vielleicht auch zu dieser Veranstaltung am Donnerstag. Jetzt besteht dieses Problem der Feindlichkeit von gegen queere Menschen ja nicht nur am 17. Mai, sondern ja eigentlich jeden Tag. Wie können denn Zuhörende grundsätzlich solidarisch sein mit queeren Menschen im ländlichen Raum, jetzt auch außerhalb dieser Veranstaltung vielleicht noch oder danach hinaus?
Ja, also so ein Bewusstsein, dass queere Menschen überhaupt im ländlichen Raum da sind. Das ist sozusagen ganz zentral wichtig, auch gerade für queere Menschen, die in der Großstadt leben. Auch hier sind wir oft konfrontiert damit, dass Menschen sagen, naja, aber da lebt doch niemand. Und das ist eben, wie gesagt, nicht wahr. Und es braucht Solidarität, es braucht Unterstützung. Das ist eben auch etwas, was die queeren Menschen beispielsweise in Wurzen, aber generell auch in anderen Teilen Leipzigs oder Leipzigs nicht, aber der Landkreise natürlich im ländlichen Raum, sich auch ganz ganz häufig wünschen, dass sie eben, dass überhaupt queere Formate in diesen kleinen Städten stattfinden, und die können eben oft nur mit Unterstützung von außen stattfinden, weil eben gerade die Personen in diesen kleinen Städten sich extrem auch selber gefährden. Die Menschen aus der Großstadt reisen ja dann wieder ab, aber diese Menschen bleiben und sind dann eben auch noch nachfolgend Anfeindungen ausgesetzt. Deswegen wünschen sie sich in der Regel eine große Solidarität, dass Menschen auch in die ländlichen Räume fahren, in die Orte, wo dann eben was stattfindet, dort auch präsent sind, sich austauschen mit den queeren Personen vor Ort und sozusagen präsent zeigen und Unterstützung, dass eben diese Themen, dass queere Themen einfach in diesen Orten auch deutlich sichtbarer werden, als wenn es jetzt nur drei oder zwei sehr mutige Aktivistinnen beispielsweise aus Wurzen selbst machen. Wir haben das zum Beispiel auch in den letzten Jahren ganz stark erlebt, dass queere Menschen aus Wurzen, wenn sie an unserer Veranstaltung teilgenommen haben, da vielleicht sogar einen Redebeitrag gehalten haben, dann im Nachgang ganz starken Anfeindungen ausgesetzt wurden und sich aber gleichzeitig natürlich auch wünschen, dass solche Kundgebungen überhaupt stattfinden. Und deswegen braucht es da eine Solidarität und braucht es Unterstützung aus der größeren Stadt.